Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu heute Morgen, ich bin Simon Loy und das sind unsere Themen. Haft und Buße für Tunesiens Eckdiktator Ben Ali. Ob das Urteil je vollstreckt werden kann, ist offen. Keine Sammelklage gegen Walmart. Mitarbeiterinnen des Detailhändlers können nicht gemeinsam klagen, sagt das oberste US-Gericht. Und auf der Jagd nach den besten Lehrlingen. Firmen versuchen, die Jugendlichen immer früher vertraglich zu binden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Zuerst nun die News mit Regula Siegfried.
Der im Exil lebende frühere tunesische Präsident Ben Ali ist zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden, wegen Veruntreuung von Staatsvermögen. Ebenso lang muss laut dem Gericht in Tunis Ben Alis Frau hinter Gitter. Zudem muss das in Saudi-Arabien lebende Paar eine millionenschwere Geldstrafe bezahlen. Saudi-Arabien hat bisher keine Anstalten gemacht, Ben Ali und seine Frau auszuliefern. Die Finanzminister der Eurozone haben strengere Regeln für die Währungsunion vereinbart. Neu sollen auch Euroländer gebüßt werden, die zu viele Schulden angehäuft haben. Gebüßt wird bereits bisher, wenn die jährliche Neuverschuldung zu hoch ist. Zuvor hatten die Finanzminister der Eurozone beschlossen, den Fonds für kriselnde Euroländer aufzustocken. In Bern hat die Polizei das Protestcamp von Atomkraftgegnern vor dem Hauptsitz der bernischen Kraftwerke BKW geräumt. Beim Einsatz in der Nacht sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte der Berner Polizeidirektor Reto Nause. Die Behörden kontrollierten die Personalien von gut 20 Anwesenden. Kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März hatten sich AKW-Gegner vor dem BKW-Hauptsitz eingerichtet. Seither fordern sie die sofortige Abschaltung des AKW Mühleberg. Verhandlungen mit dem Berner Stadtpräsidenten Cepet über einen freiwilligen Abzug führten zu keinem Ergebnis. In Stuttgart sind am Rande einer Protestaktion gegen das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 9 Polizisten verletzt worden. Die Polizei nahm am Abend mehrere Aktivisten fest. Bis zum späten Abend hielten hunderte Demonstrierende das Baustellengelände besetzt. Zuvor hatten rund 3000 Menschen friedlich gegen Stuttgart 21 demonstriert. Der oberste US-Gerichtshof hat eine Sammelklage gegen die Supermarktkette Walmart abgewiesen. Geklagt hatten 1,5 Millionen ehemalige und aktuelle Walmart-Mitarbeiterinnen wegen Diskriminierung. Das Gericht sagte, die einzelnen Fälle seien zu unterschiedlich, als dass sie nach US-Recht in einer einzigen Sammelklage gebündelt werden dürften. Die Frauen hatten Walmart vorgeworfen, sie beim Lohn und bei Beförderungen regelmäßig benachteiligt zu haben. Im Nordwesten Russlands sind bei einem Flugzeugabsturz 44 Menschen getötet und 8 verletzt worden. Das berichten russische Nachrichtenagenturen. Die Maschine der russischen Fluggesellschaft Russair mit 52 Menschen an Bord war in Moskau gestartet. Bei der Landung in Petrosawodsk stürzte das Flugzeug auf eine Autobahn, brach auseinander und ging in Flammen auf. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.080 Punkten plus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.401 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 84,35 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,97 bzw. zu einem Dollar 43,46. Das Wetter. Ziemlich sonnig und sommerlich warm mit Höchstwerten von 26 bis 30 Grad. Am Abend in den Bergen einzelne Gewitter.
Aktuell informiert, das ist heute Morgen. In Tunesien ist die Herrschaft Ben Alis seit bald einem halben Jahr vorbei. Die juristische Aufarbeitung ist im Gang und es gibt ein erstes wichtiges Urteil. Ein tunesisches Gericht hat am Abend Ben Ali und dessen Frau zu 35 Jahren Haft und rund 50 Millionen Franken Buße verurteilt. Der Schuldspruch dürfte die beiden allerdings wenig stören. Sie sind in Saudi-Arabien im Exil. Veronika Mayer.
Nur wenige Stunden, nachdem er begonnen hatte, war der erste Prozess gegen den einstigen tunesischen Machthaber Ben Ali bereits wieder zu Ende und das Urteil gefällt. Der Richter warf ihm und seiner Frau vor, auf Kosten des Staates ein riesiges Vermögen angehäuft zu haben. Nach Ben Alis Flucht waren in einem der Präsidentenpaläste nebst Waffen und Drogen große Mengen an Bargeld und Schmuck entdeckt worden. Die Veruntreuung von Staatsgeldern ist nur eines von über 90 Vergehen, für die sich Ben Ali verantworten soll. Und ein vergleichsweise nebensächliches. Denn dem Ex-Diktator werden auch Mord, Folter und Geldwäscherei vorgeworfen. Die Verhandlungen darüber sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Nun aber ist ein erstes Urteil gefällt. Doch so klar es auch ausgefallen sein mag, es greift womöglich ins Leere. Denn Ben Ali und seine Frau sind in Saudi-Arabien im Exil und das Königreich hat bislang keine Anstalten gemacht, die beiden auszuliefern. Aber der Richterspruch hat durchaus symbolischen Charakter. Viele Tunesier sind nach dem Elan der ersten Tage ernüchtert über den langsamen Fortgang der Revolution. Das Urteil gegen Ben Ali und seine Frau hat nun immerhin gezeigt, dass die Machthaber des alten Regimes nicht geschont werden sollen.
6:06. 1,5 Millionen Frauen, so viele wollten in den USA gegen Walmart, klagen den größten Detailhändler der Welt. Grund für diese riesige Sammelklage? Systematische Diskriminierung, so der Vorwurf der Frauen. Doch die obersten Richterinnen und Richter haben die Klage nicht angenommen. Max Ackermann mit den Gründen.
Alles war groß am gestrigen Fall vor dem höchsten amerikanischen Gericht. 1,5 Millionen potenzielle Klägerinnen gegen den mit über 2 Millionen Angestellten weltweit größten privaten Arbeitgeber. Und groß war auch die Bedeutung des Falles. Beurteilt werden sollte jahrzehntelange Diskriminierung von weiblichen Angestellten bei Walmart und von Frauen generell in der Arbeitswelt.
Women were told that they should be paid less because women just work to work. And men work because they need the paycheck for their families.
Frauen habe man immer und überall gesagt, sie verdienten halt weniger, weil sie einfach arbeiteten. Männer dagegen hätten eine Familie zu ernähren, formuliert es Marsha Greenberger vom Frauenrechtszentrum. Für die beklagte Supermarktkette Walmart ging es um viel Geld, wahrscheinlich um Milliarden. Das Unternehmen setzte deshalb alle Hebel in Bewegung, um die Klage abzuweisen. Gisela Ruiz, Vizepräsidentin der Personalabteilung, stellte Walmart gar als vorbildlich hin in Sachen Gleichberechtigung.
We've had strong policies against discrimination in place long before the lawsuit was filed.
Schlussendlich beurteilte das oberste Gericht aber überhaupt nicht, ob Walmart Frauen diskriminiere oder nicht, sie zum Beispiel schlechter bezahle als Männer oder sie weniger oft befördere. Entschieden wurde nur, dass die vielen Klägerinnen zu wenig Gemeinsamkeiten hätten, um zusammen gegen das Unternehmen zu klagen. Jeder Fall liege deshalb anders und müsse einzeln beurteilt werden. Das schwächt die Klägerinnen, spart dem Unternehmen wohl Milliarden an Entschädigungen und erschwert in Zukunft die in den USA verhältnismäßig häufigen Sammelklagen.
Oh, it's being very closely watched by corporations and by civil rights groups and consumers.
Das Gerichtsverfahren sei deshalb sehr genau verfolgt worden, sagt Marsha Coyle vom National Law Journal im Fernsehsender PBS. Von den Unternehmen auf der einen Seite und von Bürgerrechtsorganisationen, Frauen- und Konsumentengruppen auf der anderen.
Es ist Juni und bereits haben viele Jugendliche einen Lehrvertrag in der Tasche. Nicht für diesen Sommer, nein, fürs nächste Jahr. Firmen suchen sich nämlich immer früher ihre Lehrlinge. Immer häufiger verpflichten sie bereits Achtklässler, ein Jahr oder mehr vor Beginn der Lehre. Schön für die Jugendlichen, doch nur gut ist das nicht. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Kaufmännische Angestellte, Informatikerin, Polymechaniker, das sind Berufe mit hohen Anforderungen. Manche Firmen reißen sich deshalb förmlich um geeignete Lehrlinge. Alle wollen sie die Besten und das so früh wie möglich. Lehrverträge ein Jahr vor Lehrbeginn sind heute keine Seltenheit.
Das macht uns ein Stück weit Sorge,
sagt Hans-Ulrich Bigler, der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands.
Das ist eine Erscheinung dieses Kampfs um die Besten, dass man die frühzeitig an sich binden möchte. Das ist aber nicht im Sinne der Jugendlichen. Die sollen Zeit haben, sich ganz gezielt auf die Berufswahl vorzubereiten.
Im Alter von 14 oder 15 Jahren ändere sich vieles sehr rasch. Wer zu früh die Lehrstelle wähle, breche die Lehre dann auch eher wieder ab, sagt Bigler. Lehrverträge werden aber immer früher unterschrieben. Auch Ursula Rennold, die Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie, ist beunruhigt.
Man möchte für anspruchsvolle Lehren die Besten und die versucht man dann auch wirklich zu binden. Aber das sind Jugendliche, die in einer Entwicklungsphase im Alter stecken, wo das einfach nicht klug ist.
Früher galt deshalb ein ungeschriebenes Gesetz. Keine Lehrverträge vor November im 9. Schuljahr. Doch immer mehr Firmen halten sich nicht daran. Davon profitierten vor allem Jugendliche aus privilegierten Familien, sagt Andrea Ruckstuhl vom Berufsverband KV Schweiz.
Wir machen die Erfahrung, dass junge Menschen mit einem guten Netzwerk hier natürlich zuerst zu einem Handkuss kommen und Leute, egal ob das Menschen mit Migrationshintergrund sind oder Leute einfach mit einem schmaleren Netzwerk, sicher nicht die gleichen Chancen haben, wenn die Selektion so früh einsetzt.
Die Kantone müssen Lehrverträge genehmigen. Im Kanton Bern gäbe es dabei klare Regeln, sagt Theo Nink, der Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts.
Wir genehmigen Lehrverträge nicht vor den Herbstferien. Das wissen die Unternehmen natürlich und dann warten sie auch zu mit der Unterzeichnung der Lehrverträge.
Nur häufig weichen Lehrbetriebe auf mündliche Abmachungen oder Vorverträge aus. Das weiß auch der Amtschef.
Wir können den Unternehmen diesbezüglich keine Vorschriften machen.
Lediglich appellieren kann auch Ursula Rennold, die Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie.
Hier muss man den Dialog suchen, ans Fairplay appellieren, denn es wird ja in der Zukunft nicht einfacher werden.
Es wird nicht einfacher. Im Gegenteil, jetzt erreichen die geburtenschwachen Jahrgänge das Lehrlingsalter. Und je kleiner die Auswahl, desto früher dürften Firmen künftig versuchen, die vermeintlich besten Jugendlichen unter Vertrag zu nehmen.
Heute Morgen am Dienstag, 7:11. Wir haben es in den Nachrichten gehört, die Polizei hat das Camp der AKW-Gegner vor dem Hauptsitz der bernischen Kraftwerke BKW geräumt. Die Protestierenden hatten sich dort kurz nach der Atomkatastrophe in Fukushima eingerichtet und wollten so lange bleiben, bis das AKW Mühleberg abgeschaltet wird. Und bei mir im Studio ist nun der Berner Regionalkorrespondent Toni Koller. Wie ist denn diese Räumung abgelaufen?
Ja, ich habe es auf dem Weg zur Arbeit heute früh selber gesehen. Um 3:30 waren da plötzlich Greifkrane und Polizisten vor diesem Camp, die das ganze Material in Container hineingeräumt haben. Die Polizei hat nach Angaben des Polizeidirektors 26 Anwesende kontrolliert, die dabei aber keinen Widerstand geleistet haben.
Das war eigentlich eine Nacht- und Nebelaktion, das kam völlig überraschend.
Ja, das musste wohl auch so sein.
Mit welcher Begründung hat man den Platz vor der BKW denn nun räumen lassen?
Nun, das Camp war eine sehr auffällige Angelegenheit mit Riesentransparenten auf städtischem Grund. Und wenn die Bevölkerung anfänglich einige Sympathie für diese Demonstration gezeigt hatte, so kam doch nun in letzter Zeit das Gefühl auf, es sei genug. Stadtpräsident Cepet hat auch mit den Besetzern des Terrains verhandelt in den letzten Zeiten über einen freiwilligen Abzug, aber ohne Erfolg.
Diese Protestierenden waren ja aufgefallen, weil sie eben sehr hartnäckig auch waren. Gibt es nun weitere Aktionen von dieser Seite?
Ja, sie haben per Mail bereits angekündigt, mit oder ohne fest eingerichteten Camp, mit oder ohne städtische Bewilligung. Sie wollen weiterhin Picknicks und Konzerte auf diesem Plätzchen veranstalten, um die Abschaltung von Mühleberg weiterhin zu fordern.
Das waren Informationen live von Toni Koller hier in Heute Morgen. In dieser Woche geht in der Schweiz eine militärhistorische Ära zu Ende. Zum letzten Mal feuern die großen Kanonen aus den schwer gepanzerten und nach wie vor geheimen Bunkeranlagen im Gotthardmassiv. Danach werden sie stillgelegt. Es ist das Ende des Mythos Redui. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Bei ihrer Einführung im Jahr 1997 zählten die Bison-Geschütze zu den modernsten der Welt. In nur 25 Sekunden vermochten die Gotthard-Kanonen, 5 Granaten bis ins 40 Kilometer weit entfernte Biaska zu feuern. Bei Armeegegnern war das umstritten, war doch keine feindliche Armee in Sicht, die mit einem Angriff auf die Nord-Süd-Achse gedroht hätte. Nur gut 10 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme werden die Superkanonen jetzt aber stillgelegt. Der Grund: für moderne Bunkerknackerbomben wären die Bisonstellungen ein einfaches Ziel. Dazu kommt das Sparprogramm im VBS. In diesen Tagen geben die Geschütze ihre letzten Schüsse ab. Heute Dienstag in Airolo aus den Bunkern im Gotthardmassiv, morgen Mittwoch am Lukmanier. Danach wird die Festungsartillerieabteilung 13 aufgelöst. Morgen Mittwoch wird am Tell-Denkmal in Altdorf ihre Standarte abgegeben. Für die Schweizer Armee bedeutet das das Ende des Réduit-Konzepts. Ein militärhistorisches Ereignis, so schreibt die Zeitschrift Armee CH, ebenso wie die Abschaffung der Kavallerie oder die Auflösung der Radfahrregimenter.
Das war's von heute Morgen. Produktion Erich Wies, am Mikrofon war Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.